Was mit euch vor, was ich noch nie gemacht habe. Das ist nämlich keine Predigt hier, sondern ich erzähle eine Geschichte. Und das Schöne daran ist, ich hatte mir die Geschichte einfach nur diese Etappen. Oh, guck mal, meine Frau war ganz lieb heute Morgen. Die hat mir noch so diesen roten Faden reingelegt, dass ich den roten Faden nicht verliere. Und da hat sie recht, der rote Faden. Und den habe ich versucht, hier mit ein paar Worten hier mit dem roten Faden aufzuschreiben. Und dann habe ich mich 2 Wochen lang bemüht, nicht drüber nachzudenken. Denn ich will was versuchen, was ich noch nie getan habe. Ich kann ja gut denken, aber wenn ich denke, bin ich immer allein. Also ich denke von meinem Computer und denke nach und schreibe. Und ich kann auch gut denken, wenn ich mit 1 oder 2 Leuten rede. Wenn ich ein Gespräch gegenüber habe, ich habe einen Dialog, ich sehe einen anderen Menschen und sage, ja, dann kann ich gut denken. Aber wenn ich vor einer versammelten Mannschaft stehe, kann ich nicht denken. Es fällt mir richtig schwer zu denken. Ich habe immer gesagt, ich muss irgendwas sagen. Was war das, was ich als nächstes sagen wollte? Versuche mich zu erinnern, was ich vorbereitet habe, was ich sagen kann. Aber im Grunde genommen denke ich gar nicht, während ich dann hier rede. Ich versuche nur zu sagen, was hast du noch drum gedacht die ganze letzte Woche, was du sagen willst. Und heute will ich das anders machen. Heute will ich denken, wen ich hier stehe. Und ich hoffe, das gelingt mir. Möglicherweise ist die Predigt schon, das ist ja eigentlich gar keine Predigt ist, schon in 5 Minuten vorbei, weil ich gar nichts, wie gesagt, mir fällt nichts ein. Okay, der rote Faden ist meine Begegnung mit dem Gebet. Also, ich war 3,5 Jahre alt. Ich fange nicht bei Adam und Eva an, ich fange immerhin bei meiner Kindheit an. Da wurden wir in die Tschechei evakuiert, weil auf Hamburg da fiel eben eine Menge Bomben. Und in diesem kleinen Ort, ein bisschen unterhalb vom Riesengebirge, so ähnlich in der Gegend, wo die Elbe entspringt, da war ein wunderschöner Wald. Und in diesem Wald, der lag so am Hang, der war ziemlich groß, da gab es einen Weg. Und auf diesem Weg, mit meinen 3,5 Jahren, ging meine Mutter mit uns 3 Kindern, häufig, ich war der Jüngste, mein Bruder ist der Älteste, ist 4 Jahre älter, also der war 7,5, sind wir häufig spazieren gegangen. Und da gab es Stationen, diese Wegstationen von Jesus, diese verschiedenen Kapellen, wo die verschiedenen Leidensgeschichte von Jesus pro Kapelle geschrieben wird. Und das war das erste Bild, das ganz tief in mich irgendwie einsank. Das habe ich dann vergessen wieder, aber es war irgendwie drin. Es war irgendwie eine Bewegung, eine Begegnung mit diesen Bildern, die in mir etwas grundsätzlich ist, das sehe ich natürlich nur im Rückblick, damals konnte ich es natürlich nicht wissen, etwas grundsätzlich in mir gelegt haben, Bilder von Jesus. Meine Mutter, die, also ihr Glaube beruhte darin, dass sie sagt, ich kann mir vorstellen, dass es Jesus gibt, aber sie glaubte nicht an Jesus. Also sie war eine Heidin, ging auch zu Weihnachten, ging sie mit uns ab und zu in die Kirche, aber sie glaubte eigentlich nicht dran. Das hat sich dann später ganz am Ende ihres Lebens geändert, aber jedenfalls nicht in meiner Jugend. Ich bin also heidnisch aufgewachsen, sozusagen. Trotzdem hatte meine Mutter ein Gebet. Und das kennt ihr alle. Und das ist das erste, meine erste Begegnung mit einem Gebet. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein. Ich weiß ja nicht, einmal nee, umgekehrt, ich weiß schon, aber ich kann es nicht in Worte fassen, was so ein Gebet eigentlich mit uns macht. Auf jeden Fall hat es für mich bedeutet, irgendwie zu Hause zu sein. Natürlich habe ich nicht wirklich an Gott gedacht mit 3,5 oder 4 Jahren oder vielleicht war ich auch 5. inzwischen. Und es war meine Mutter halt und das Geborgensein. Und irgendwas Großes ist da und ja, ich bin geschützt. Dann bin ich aufgewachsen, eigentlich ohne je an Jesus zu glauben oder an Jesus mit ihm konfrontiert zu werden. Jetzt müssen wir schon mal gucken, wohin ich als nächstes wollte. Also muss ich mich jetzt ja auf den Google aufsetzen. Und eigentlich ist das Gebet für mich gar nicht wiedergekommen für lange Jahre, nämlich für 33 Jahre. Also 1973, da war ich 33 Jahre alt. Da lebte ich in Kalifornien. Und mir ging es schlecht. Mir ging es seelisch schlecht. Da waren so einige Sachen geschehen in meinem Leben. Ich fühlte mich unglaublich einsam. Und das war das erste Mal, dass ich an Jesus gedacht habe. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum bist du eigentlich gekreuzigt worden? Warum ist der nicht du? Das sagte ich nur. Damals habe ich ihn noch nicht geduzt. Das kam erst später. Wieso wurde Jesus gekreuzigt? Das war meine Frage. Und dann bin ich losgefahren, der Anhalter nach Südamerika. Und da wurde ich gestoppt in La Paz im Krankenhaus. Ich hatte einen Meniskusschaden, konnte mein Bein nicht mehr gerade kriegen. Ich war in den Bergen gewesen, war irgendwie ausgerutscht. Und ich konnte mein Bein, bin in den Bus genommen nach La Paz in die Hauptstadt. Und da kam ich ins Abendkrankenhaus. Ich hatte kein Geld und nichts. Ich war, als ich nach Südamerika ankam, hatte ich 50 Dollar. Und habe das irgendwie alles gut geschafft. Das war wunderbar, wie das Leben mich ernährt hat. Und rückblickend bin ich einfach erstaunt, wie, wenn man aufs Leben vertraut, und ich habe noch nicht auf Gott vertraut, sondern einfach habe gedacht, das Leben ist okay und ich vertraue drauf, das Leben hat mich ernährt. Und dann kam ich da eben, Meniskus, kein Geld, ins Armenkrankenhaus. Ich lag mit 50 Leuten zusammen, alles arme Schlucker wie ich, die meisten Indianer. Dem, der neben mir war, dem waren beide Beine von der Straßenbahn abgefahren. Während ich da war, starben auch einige in dem Krankenhaus, in dem großen Raum. Und dann kam ein katholischer Priester und hat mir eine Bibel gegeben, das war meine erste Bibel. Und die habe ich auch in diesem Monat, die ich im Krankenhaus war, ich wurde dann operiert und brauchte noch eine Zeit der Erholung dort, die habe ich tatsächlich von Buchdeckel zu Buchdeckel gelesen. Die ganzen Namenregister und die ganzen Geschlechtsregister habe ich natürlich überflogen, das wäre nicht so interessant. Aber grundsätzlich habe ich zum ersten Mal gesehen, was drin ist. Aber das ist nicht das eigentlich Wichtige. Das eigentlich Wichtige war ein Indianer. Ein Indianer, der ein Christ war. Und der uns gedient hat mit all diesen Leuten in dem Raum, wie ich es noch nie gesehen hatte, dass jemand dient. Der war einfach da und diente jedem. Da gab es auch kein warmes Wasser. Ich weiß, einmal in der Woche konnte man eine Badewanne nehmen und da gab es so großen Tauchsieder, den hat er in die Badewanne gesteckt, bis es warm war. Muss man aufpassen, dass man den rausnimmt, bevor man reingeht, weil das mit der Elektriker alles nicht so sicher ist. Und der hat für mich gebetet. Der hat dann das war vor der Operation, hat er seine Hand auf mein Knie gelegt und hat für mich gebetet. Und da fühlte ich, wie so richtig Wärme rüber, der Schmerz war weg, ganz große Wärme war und ich dachte, wow, was ist denn das? Na jedenfalls, ich habe zum ersten Mal sowohl einen Menschen gesehen, der mich überzeugte, ein Christ zu sein, und gleichzeitig jemand, wo das Gebet irgendwas, da war was. Er sprach zu Gott und ich spürte es. Ein halbes Jahr später, also ich bin dann langsam genesen, ich habe dann auch noch Glück gehabt, da kam dann noch so ein deutscher Geschäftsmann, der irgendwie von einer Botschaft erfahren hatte, dass irgend so ein armer Deutscher im Krankenhaus liegt und arm Krankenhaus obendrein. Und da konnte ich dann in einem Geschäft in La Paz, durfte ich dann Strickmaschinen, elektrische Strickmaschinen und Fernseher verkaufen, bis ich wieder gesund war. War eine gute Zeit und ich lebte eigentlich auch ganz gut in der Zeit. Und dann bin ich weiter nach Brasilien und von Brasilien runter nach Buenos Aires. Und da war ich wieder total abgebrannt. Ich hatte nichts. Ich hatte die Sommerkleider, es wurde langsam Herbst, es wurde Winter. Und ich hatte nur eine leichte Hose an, meine kleine Tasche und hatte nichts. Und ich hatte nichts. Ich wusste nicht, was mache ich, warum bin ich hier. Und wieder ging es mir mal richtig, zwischendurch ging es mir richtig gut, aber immer da ging es mir richtig schlecht. Und dann bin ich zur Salvation Army, zur Heilsarmee gegangen. Ich sagte, ja, ich kenne ja niemanden hier. Also zur Heilsarmee. Und die Heilsarmee, da musste man bis um 6 Uhr warten, da kam man nicht einfach rein. Schließlich war man ein armer Schlucker und wenn da was wollte, da hast du auch zu warten, bis es soweit ist. Und musst natürlich auch in den Gottesdienst gehen, klar, nicht? Wenn du schon einmal da gefangen wurdest, wie eine Falle, dann kommst du zur Heilsarmee, jetzt gehst du aber zum Gottesdienst, weißt du so. Na, jedenfalls, ich kam da rein und Mir wurde ein Bett zugewiesen und eine Wolldecke gegeben. Und mir ging es richtig so schlecht. Ich habe mich gleich hingelegt um 6 Uhr, mich hingelegt, Decke über den Kopf, über den Kopf. Und das war zum ersten Mal, dass ich richtig gebetet habe, ich selbst. Ich hatte schon vorher ein paar Versuche gemacht, weil ich hatte auch einen Missionar vorher getroffen in Brasilien irgendwo, mit dem bin ich noch ein bisschen rumgereist und wieder ein Christ für mich gewesen, wo ich sagte, ja, da ist irgendwas. Na, hier in dem Heilsarmee in Buenos Aires, da habe ich das erste Gebet gebetet. Und das waren 2 Worte. Jesus, hilf. Nur das. Und ich kann es noch nicht beschreiben, was da passierte, aber was passierte war, ich hatte mit einmal den Drang, aufzustehen, Dusche zu gehen, um mich zu waschen, sauber zu werden. Und das war für mich eine totale Gebetserhörung. Das für euch mag es so klingen, als wenn da gar nichts Besonderes ist, ja okay, der will sich jetzt waschen, aber für mich war das irgendwie wieder mein Leben wieder aufnehmen. Diese 2 Worte, Jesus hilf, und diese Reaktion darauf, das war für mich zum ersten Mal, ich dachte, wow, da ist ja was dran. Da kam sofort etwas in mich, was sich gut fühlte. Dann bin ich da, ja, dann komme ich noch ins Gefängnis für eine Woche. Da unten war gerade so Bürgerkrieg und in dieser Zeit im Gefängnis habe ich auch nicht gebetet, aber ich bin in mich gegangen, habe ein paar Sachen über mich nachgedacht und habe gesagt, es ist Zeit, dass ich nach Deutschland zurückkehre und Frieden mit meinen Eltern mache. Ich war 10 Jahre weg von zu Hause mittlerweile. Und dann bin ich nach Hause, nach Deutschland gekommen und habe dann ein Jahr zugebracht, ausgehalten. Ein ganzes Jahr habe ich in Deutschland ausgehalten, immerhin. Und bin ich zurück nach Amerika. Er sagt, nee, ich muss wieder raus, das ist hier noch nichts. Und dann bin ich in Kalifornien, in einem kleinen Ort an der Küste, 1978 getauft worden. Von einem Juden, also ein messianischer Jude, in einem kleinen Ort. Und dann war da so eine kleine Kommune, mitten im Wald, die nannte sich The Lord's Land. Alles Jesus Freaks, also viele von denen ehemalige Drogenabhängige und was weiß ich. Das war eben die Zeit damals als Junkies for Jesus. Das heißt, Junkies sind die, die von Heroin abhängig sind und die dann hinterher für Jesus sind. Das nennt man Junkies for Jesus. So, das war so der Umfeld, in dem ich mich auch bewegte. Und da wurde eigentlich auch nur für mich gebetet. Ich hatte eigentlich außer diesem Gebet, das ich inzwischen war es ja auch schon wieder 3 Jahre her oder 2, in Buenos Aires, habe ich eigentlich nicht viel selbst gebetet. Es wurde für mich gebetet. Und dann lernte ich so langsam zu beten, so ein bisschen, so mal hier, mal dort und so über mir zu helfen. Und auch mal habe ich an gedacht, meine Eltern. Aber das ist selten. Ich habe eigentlich sehr selten gebetet. Aber ich habe die Bibel gelesen. Und die begann mir richtig Halt zu geben. Und es war eigentlich super, dass die Bibel lesen. Ich habe sogar mit der Bibel geschlafen. Wenn es mir schlecht ging, habe ich sie genommen. Ich hatte so eine kleine Bibel, die hatte so groß war die. Ich konnte damals noch ohne Brille lesen. Die Schrift war sehr klein. Und ich liebte diese Bibel, hatte einen weißen Umschlag. Und wenn es mir schlecht ging, dann schlief ich so mit der Bibel im Arm und war sehr einsam in der Zeit. Und ich fand keine Gemeinde. Ich habe alle möglichen Gemeinden versucht. Und um ein bisschen vorwegzunehmen, erst später, als ich eine Gemeinde hatte, fing eigentlich mein Gebetsleben erst an. Also Gemeinde und Gebetsleben hängt für mich auch zusammen, aber dahin komme ich gleich. Ich suchte also verschiedene Gemeinden, fand keine. Dann bin ich über den Kontinent, 1-2 Jahre später war ich dann noch in der Hauptstadt ein Jahr in Washington. Habe da in einer Villa gelebt mit lauter Heiden, habe mir ein Zimmer gemietet. Und merkte aber, ich gehöre nicht mehr in diese Welt. Und habe auch nicht sehr viel gebetet. Also das Gebet, ich will ja eigentlich dieses Gebet immer euch zu sagen, dass für mich das Gebet, wie ich langsam zum Gebet gekommen bin, ist ein ganz langer Prozess gewesen. Ich habe mich einfach, bin Christ geworden, dann habe ich gebeten können und so. Es hat lange gedauert, bevor ich lernte. Und dann, nach einer Weile, das Warum ist ja jetzt nicht der Punkt, bin ich nach Deutschland zurück. Das war 1981. Und dann bin ich erst Holzfäller gewesen für eine Weile. Und ja, ach nee, habe ich auch noch in so einem Drogerie-Großhandel mir mein Geld verdient. Nach so vielen Jahren zurück in Deutschland, es war einfach nicht ganz einfach, wieder einzusteigen. Ich bin zwar, habe Landwirtschaft gelernt und bin Diplom-Landwirt, aber 10 Jahre weg und du kommst zurück oder noch länger war es dazwischen. Dann, wie kommst du da wieder rein in diese Welt? Und dann kann ich, möchte ich, ob ihr kennt, den Kopfermann. Das war so eine Bewegung in den 80er Jahren in Hamburg, die auch, das war der erste Mann in deutscher Sprache, wenn der predigte, war ich von Anfang bis Ende einfach gebannt. Der hatte eine so schöne Sprache, so tief konnte er die Bibel auslegen, dass ich jedes Gottesdienst, den ich dahin ging, den fand ich super. Und der sagte irgendwann mal an so einem Gebetsgottesdienst, da wird ein Küster gesucht in der und der Gemeinde. Und das war nun genau die Gemeinde, wo ich in der Gegend aufgewachsen bin, als ich Kind war, im Norden von Hamburg. Und sagte, nee, das kann nicht für mich sein. Kirchendiener, ich? Nee, das ist nichts für mich. Und dann bin ich zu ihm gegangen später, ich habe damals, ich kannte ihn persönlich kennengelernt, habe gesagt, hey, Wolfram, ist hier nicht irgendwas, was ich in der Gemeinde tun kann? Nee, sagte er, aber ich weiß da eine Gemeinde in Poppenbüttel, da wird ein Küster gesucht. Och, denke ich, also doch, sollte ich da hin? Bin ich hingegangen nach Poppenbüttel, habe mich da auf das Kirchengelände gesetzt. Da bin ich auch zur Schule gegangen in der Gegend und habe gesagt, ist das hier für mich? Und habe das so ausgecheckt, willst du hier Kirchendiener sein? Bin dann geworden. Ich habe es dann angenommen. Ich weiß doch, als ich dann zu einer Pastorsfrau, die kenne ich heute noch, ist eine gute Freundin von uns, die erzählt immer, dass ich zum ersten Mal, als ich da hinkam, ich hatte damals trauke noch immer meine Cowboy-Schals, ich hatte einen roten Schal oben, so einen kleinen, und kam da an und sagte, hey, ich möchte hier Küster werden. Und sie sagte, ich habe gesagt, ich bin wirklich gut. Also ich habe mir so vorgestellt bei ihr, so Küster sollte, ich bin gut als Küster. Ich habe so viele verschiedene kleine Handwerke gelernt gehabt, ich konnte nichts richtig gut, aber vieles. Und genau ideal für einen Küster. Jedenfalls, ich bin dann Küster da geworden. Und in dieser Zeit als Küster, da habe ich eigentlich beten gelernt. Und zwar Fürbitte, mit Fürbitte eigentlich begann es. Für andere Menschen beten, das war für mich sehr wichtig, wurde für mich sehr wichtig. Für die Gemeinde beten. Wir hatten dann einen Mittwochsgottesdienst. Jeden zweiten Mittwoch gab es einen charismatischen Gottesdienst. Das war für damalige Zeiten das Ungewöhnliche, dass also die charismatische Bewegung in die normale Landeskirche kam. Und unsere Gemeinde war eine der Gemeinden, wo dieses Doppelte geschah. Und die waren eigentlich nicht gerne gesehen in der Landeskirche, die Charismatiker. Also die daran glauben, dass der Heilige Geist auf uns fällt und in Sprachen singen und all solche Sachen. All diese Sachen, das war nichts für die lutherische Kirche in Hamburg, die sehr konservativ ist und eigentlich so richtig Neuerungen, gute Theologie, das ist richtig und dass man, naja, jedenfalls in dieser, gerade in der Mittwochgemeinde, da wurde dann auch in der Gemeinde von den Reihen, die da saßen und da waren immer so 70, 80 Leute waren dort, da wurde auch in den Reihen, also in der Gemeinde, von den Bänken her gebetet. Und da habe ich eigentlich eine ganze Menge vom Gebet verstanden. Und dann war ich da 6 Jahre lang Küster und irgendwie hatte ich immer noch nicht den Mut zu sagen, in die Welt zu gehen und von Jesus zu reden. Also hinzugehen und sagen, ja klar, mit Christen von Jesus zu reden, das geht einfach. Aber so Menschen, die man in der Welt trifft, zu sagen, hey Mensch, weißt du von Jesus oder so. Ich wollte auch nicht so rumgehen, so dummen Leuten die Bibel um die Ohren schlagen und so und ich wusste nicht wie. Und dann habe ich mich erinnert, dann bin ich das zum dritten Mal nach Amerika für 7 oder 8 Monate. Und dann bin ich in eine Gemeinde in Los Angeles gegangen, Anaheim, John Wimber Gemeinde, vielleicht sagt ihr euch was. Und war da ein paar Monate. Und das war für mich wichtig, weil ich der Gemeindedienst, wir sind in Gefängnisse gegangen, wir haben für Kranke gebetet, wir haben für Leute in Gefängnissen Predigten gemacht. Ich habe da auch eine meiner ersten Predigten im Gefängnis gehalten, irgendwo in Los Angeles. die war fürchterlich, denke ich, aber das also, wichtig war für mich, dieses ganze, den Mut hinzugehen und diesen Mut zu lernen, von Jesus zu reden. Und da bin ich auch auf einigen Seminaren gewesen, da habe ich auch eine Prophetie erhalten, meine erste Prophetie für mich. Die hatte dann mit Osteuropa zu tun, das war also 1989, 90, 1990 da, also gerade als die Wende geschah. Als die Wende geschah, bin ich nach Amerika, das ist mein drittes Mal. Und kam dann zurück und hatte so in meinem Herzen diesen Auftrag, nach Osteuropa zu gehen. Und bin dann irgendwie in Rumänien gelandet, wo ich meine liebe Anna kennengelernt habe, meine Kinder großziehen durfte. Na, aber was anderes, ich will was ganz anderes mitbringen aus Anaheim. In Anaheim wurde mir ein Buch gegeben. Und das ist von einer Französin aus dem 17. Jahrhundert, um 1685 geschrieben. Also es ist kurz nach unserem 30-jährigen Krieg, also lange her. Und das ist Madame Guyon, kennst du wahrscheinlich. Ein wunderbares kleines Büchlein. Und davon, da habe ich eigentlich erst wirklich zu beten gelernt. So, und von dem, das Gebet, was ich bisher in der Gemeinde hatte, wir hatten auch einen Morgengottesdienst, ein Morgensgebetsandacht, jeden Montagmorgen, glaube ich, war es. Ich habe den sogar eingeführt in unserer Gemeinde in Hamburg, weil irgendwie das lag mir, mit einer Gruppe zusammen zu sein. Aber es war einfach immer noch das Gebet so irgendwie, ja, Jesus ist dort und Gott ist dort und wie betest du zu ihm und du betest für die Menschen, du glaubst daran, dass das Gebet was bewirkt. Aber irgendwie war das Gebet für mich immer noch nicht erschlossen. Und dann, als ich diese Madame Guyon las, da habe ich nur die ersten 10 Seiten gelesen. Und von den 10 Seiten will ich euch gleich ein bisschen erzählen. Und dann habe ich jahrelang gewartet und das in den ersten 10 Jahren versucht zu lernen. Und davon will ich jetzt ein bisschen erzählen. Also, in Matthäus 7,7 steht: Suchet, so werdet ihr finden. Das kennen wir alle. Klopft an und so wird euch aufgetan. Und ich glaube das auch. Aber ich habe immer nie wirklich gewusst, was es eigentlich heißt. Suchet, ihr werdet finden. Was heißt das jetzt eigentlich? Okay, du liest die Bibel, du glaubst an Jesus, er ist da. Und auf jeden Fall, als ich diese Madame Guyon las, diese ersten 10 oder 15 Seiten, da bekam dieses Suchet, ihr finden, werdet finden eine total neue Bedeutung. Denn sie hat mir da ein kleines Licht gesteckt, was ich auch euch stecken möchte. Die erste Hälfte, das wusste ich auch längst und das habe ich auch richtig versucht, obwohl es nicht immer ganz einfach ist. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Das habe ich gleich von Anfang an geglaubt. Aber da kommt der zweite Hälfte, da steht, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung bei mir nehmen? Das Schlüsselerlebnis oder das Schlüsselwort, was diese Frau mir gegeben hat, ist, dass Jesus in uns wohnt. In uns. Nicht unter uns auch in der Gemeinde, in uns. Das heißt also, dass wenn ich bete, bete ich zu dem, der in mir wohnt. Und das ist eine ganz andere Situation, als was ich vorher gedacht habe. Ich habe gebetet und übrigens Augustinus, der große Kirchenvater, der sagt das auch. Der hat gesagt, er hat jahrelang verbracht, Gott draußen zu suchen und kam nicht weiter. Und eines Tages hat er entdeckt, ja, du musst ja Jesus in dir suchen. Und Jesus wohnt in uns, er hat Wohnung in uns genommen und er lebt in uns. Und dann ist dieses Buch von der Guyon, leitet dich an, wie du beten kannst. Und sie tut es auf so eine liebevolle Art und auf so einfache Weise, dass es eigentlich relativ einfach ist, ihr zu folgen. Das größte Hindernis, was wir haben beim Beten, ist Klar, wenn wir ein Thema haben, wenn wir wissen, für den bete ich und für jeden bete ich und für die Gemeinde soll ich auch beten und für die Finanzen sowieso, dann hast du ein Thema. Das geht ganz einfach. Aber wenn du einfach beten sollst zu diesem Herrn, der in dir wohnt, dann ist es ja so, wenn du deine stille Zeit hast morgens und du liest und dann fängst du an zu beten und tust du dies, du merkst, dann denkst du an die Sachen, die du heute noch machen willst oder die gestern geschehen sind und dein Kopf beginnt zu wandern. Dein Verstand, deine Gedanken beginnen hier zu wandern und es ist nicht immer, finde ich, ganz einfach zu beten. Und sie hat den Schlüssel gegeben, hat gesagt, hör mal zu, du musst erstmal lernen, deinen Kopf zur Ruhe zu bringen. Das heißt, es zu lernen, nicht zu denken. Dann hat sie mehrere Wege gegeben und die habe ich dann alle versucht und ich habe gemerkt, es funktioniert. Und zwar, lies einen Vers aus der Bibel. Ich habe gleich hier ein gutes Beispiel, das ist, nehme ich mal da gleich, der Psalm, der 35. Psalm. Da kannst du nehmen, was du willst, aber ich habe gerade das genommen, weil das da... Also im Grunde genommen, David, Gebet um Rettung von boshaften Feinden. Herr, führe meine Sache wider meine Widersache, bekämpfe, die mich bekämpfen. Naja, das ist ja einfach, kannst du dir vorstellen. Aber was die Frau sagt, lies nicht den Inhalt. Lies nicht, da sind jetzt die Feinde und du betest zum Herrn, dass er dich vor denen schützt und dass er den Kampf übernimmt. Sondern versuch mal, Gott in diesen Worten zu spüren. Das heißt, versuch nicht, jetzt drüber nachzudenken, was der Inhalt ist, sondern lies diese und weiß, Jesus wohnt in dir, er lebt in dir und versuch mal, seine Gegenwart zu spüren in diesen Worten. Werde einfach still und nimm diese Worte, um deinen Verstand zur Ruhe kommen zu lassen. Das heißt also, denk nicht drüber nach, sondern benutze dies. Spüre Jesu Worte, spüre Gottes Worte, werde still in dir und spüre Gottes Gegenwart in diesen Worten. Das heißt, sie hat als erstes vorgeschlagen, die Bibel anders zu lesen als normalerweise, nicht für Inhalte, sondern einfach für die Gegenwart Gottes in den Worten. Ich weiß, das klingt so, als wenn das gar nicht so einfach, also als wenn das irgendwie, als wenn ich offene Türen einrenne, denn das wissen wir alle, dass Jesus, dass Gott in den Worten gegenwärtig ist. Aber wenn Gott uns ernährt, seine Geschöpfe alle Zeit sieht, dann ist da ja ein Strom zwischen ihm und uns. Oder ich kann zumindest mir denken, dass es ein Strom ist, dass da irgendetwas ist. Und in diesen Strom sich einzuklinken, in dieses Beziehung, in dieses Magnetismus, ich weiß nicht, was für Worte ich suchen soll, in das, was da ja ist, wovon ich glaube, dass da ist, wie komme ich da rein? Da ist dieser Vorschlag erst einmal, lass deine Ruhe, werde still in dir. Das war für mich eine ganz besondere Sache. Und dann nach innen hin, zu mir selbst hinein zu fühlen, zu sagen, ja, Jesus, du bist in mir. Und dann ist ja auch so, dass solange du zu Gott betest, da draußen irgendwo, dann kann in dir alles Mögliche sein. Es kann sogar Sünde in dir sein und du betest zu ihm. In dem Augenblick, wo Jesus in dir ist und du betest zu dem Jesus in dir, geschieht was anderes. Da hat nichts anderes daneben Platz. Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, aber es ist ein Geheimnis, still zu werden und vor dem unserem Herrn nichts zu denken. Und zu sagen, ich will nur deine Gegenwart spüren. Für mich hat das ein paar Jahre gedauert, das zu lernen. Aus Lukas 17. Kapitel, Vers 21. Ich habe hier eine ältere Luther-Übersetzung. Heute steht bei Luther, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In der älteren Luther-Übersetzung, Luther selbst übersetzte, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Sehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es ist in uns. Und wie gesagt, zwischen den Worten und das zu glauben und es zu begreifen, tief im Herzen, das sind zwei verschiedene Welten. Und dieses, was ich sagte, dass es für mich Jahre gedauert hat, um das zu üben, dass ich stille werde in mir und dass Gott in mir ist. Und was immer ich Ich kann euch nur ans Herz legen, dass ihr das versucht. Stille werden, ohne über etwas zu beten oder etwas wir sind umgeben von so vielen Dingen und unsere Augen zu schließen zu den Dingen, die um uns sind, sowohl das Leid wie alles, alles das, wofür wir normalerweise beten, sondern im Grunde auf dieses Nullpunkt zu kommen, wo ich sage, ja, Gott, du bist in mir. Und wo diese Freude, dass er in mir ist, es wird eine Freude daraus. Es kommt da etwas, was man nicht in Worte fassen kann. Und zumal, wenn man das ein bisschen eine Zeit lang getan hat, man kann es jederzeit tun. Du kannst mitten in der Stadt sein, du kannst irgendwo sein und du kannst einfach nach innen horchen und sagen, hey Gott, du bist bei mir. Und irgendwie geschieht dann sofort etwas ganz anderes. Du kannst jederzeit in seine Gegenwart kommen, wenn du das lernst, still zu werden und den Gott in dir zu spüren, ohne dass du etwas von ihm willst, ohne dass du Fürbitte für jemanden machst oder dass du über deinen nachdenkst, über wo er dir helfen könnte. Wenn Gott steht, ihr kennt ja das Vater Unser, wo er steht, dein Wille geschehe. Was ist denn sein Wille? Sein Wille ist, dass wir ihn lieben lernen. Das ist sein Wille, dass wir ihn lieben lernen. Das heißt, wir können ihm ja nichts Größeres tun, als das zu tun, was sein Wille ist. Das heißt, ihn lieben lernen. Und dieses ihn lieben lernen, das ist sein Wille. Und das tut man, indem man nichts hat, außer ihn lieben zu wollen. Das heißt, das Motiv des Gebets wird ein anderes. Du machst ihm ja das Gebet, weil du selbst das Gebet, in seine Gegenwart zu kommen und in seiner Gegenwart zu sein und die Freude, die daraus resultiert, selbst das ist nicht mehr das Motiv. Es ist nicht die Freude, die du hast, mit ihm zu sein, sondern es ist etwas anderes, ist, ihm gefallen zu wollen. Das zu tun, was sein Wille ist, was ihm gefällt und dieses ihn lieben lernen. Und dann, daraus fließt dann alles Mögliche. Dann hast du dann einmal auch Zeit, auf deinen Nächsten einzugehen. Daniel hat ja in der letzten Predigt davon gesprochen, wie sehr wir versuchen, die Augen dieser Welt auf uns, wie wir sie spüren, die Augen dieser Welt auf uns, und wie sehr wir versuchen, diesen Augen zu genügen. Und wie wir ja auch mit unseren Mitmenschen, wie häufig wir auf unsere Mitmenschen zugehen und ihnen etwas geben, weil wir möchten, dass sie uns mögen. Wir tun etwas, weil wir eigentlich hoffen, irgendwo tief, dass sie mich mögen, dass ich also von ihnen etwas zurückbekomme, was ich hinausgebe. Also ich bin freundlich zu dir, weil ich gerne möchte, dass du mich magst. Oder ich tue dir etwas. Da ist dieses, wenn wir in der Welt sind, hat alles gewisse Motive. Aber, und das hast du auf andere Weise genau dasselbe gesagt, wenn Gott unser Herr ist und uns liebt und er mir erlaubt, dass ich mich selbst lieben kann, weil dieser Herr in mir wohnt, dann brauche ich nicht mehr andere Menschen, um etwas zurückzubekommen. Aber ich kann ihnen geben, die ganze Zeit. Aber das Motiv, ihnen zu geben, ist ein anderes geworden. Es ist subtil, dieser Unterschied. Und zumal wir uns ja auch selbst häufig gar nicht genug kennen. Ja, sehr häufig, wir haben ja, unser Liebesbedürfnis ist ja eigentlich ein Fass ohne Boden. Wir haben ein großes Bedürfnis, geliebt zu werden. Und viele Dinge, die wir tun mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner, mit der Welt da draußen, hat damit zu tun. Ich gebe, um etwas zu bekommen. Und wenn Gott in uns wohnt, in Jesus in uns wohnt, dann ändert das das alles. Es ist nicht mehr, dass du da draußen bist in der Welt, um zu kriegen, sondern du brauchst das nicht mehr, weil Gott in dir wohnt und er dich definiert und seine Liebe in dir ist. Und wenn du an dieser Liebe irgendwie dich einhakst und zwar in diesen Strom kommst, der zwischen ihm und uns fließt und dieser Strom einfach zurücksendest zu ihm, weil das sein Wille ist, dass wir ihn lieben, dann geschieht etwas sehr Schönes. Und ich kann euch nur raten, ein Gebet ohne Motiv, ein Gebet ohne Inhalt in dem Sinne von Fürbitte oder Krankheit, die haben alle ihren Platz, versteht mich nicht falsch, alle diese Gebete sind wertvoll und wir sollen sie alle auch weiterhin beten. Aber das eigentliche tiefere Gebet ist das Gebet von diesem Herrn, der in uns wohnt. Schwer zu vermitteln. Und es braucht diese Zeit, die du dir nimmst, einmal am Tag morgens oder was immer, wo du das übst. Und wenn du es lange genug übst, dann brauchst du keine Zeit mehr, wann du es tust. Du kannst es eigentlich, wann immer du willst. Du kannst es in jeder Gelegenheit. Und es ist einfach schön, wenn man jederzeit zu Gott gehen kann, zu diesem Gott, der lebendig ist und der in uns wohnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Frage habt oder sowas, was ich dann noch... Es ist wie ein Feuer in uns, das brennt und was wir lernen müssen zu fächern. So als wenn wir... hast ein kleines Feuer, du hast es angezündet und du pustest und jetzt... So ist es unsere Liebe mit Gott. Es ist etwas, da ist etwas in uns, was er in uns hineingesenkt hat, was Sorge braucht, was etwas braucht, wo du ja, etwas ganz Zartes, Liebevolles, Behutsames, Stilles hineintust. Und dieses im Gebet zu üben, dieses etwas einfach nur zu fächern, ohne dass es um die Inhalte geht. Und das hat alles seine Zeit, die Bibel zu lesen, auch die Inhalte hin, das ist ganz wichtig. Versteht mich nicht falsch. Wir sind nicht irgendwie, dass ich jetzt eine neue Religion hier oder was weiß ich. Nein, es ist eine Form von Gebet, von der ich denke, dass sie im Zentrum aller Gebete steht. Und dann alle Gebete sind alle wichtig und sie sind alle richtig. Aber das Eigentliche, das Tiefere ist, diesen Herrn in uns zu spüren und ihm in uns gefallen zu wollen. Ihm gefallen zu wollen, der in uns wohnt. Und wenn er in uns wohnt, ich sagte schon vorher, wenn ich zu ihm da draußen bete, ich kann trotzdem alle möglichen, ich kann Neid haben, ich kann alle möglichen Sachen in meinem Herzen haben und kann trotzdem zu ihm beten. Wenn er in mir wohnt und ich bete zu ihm, dann funktioniert das nicht mehr. Dann Sünde neben ihm, wenn er in mir ist, dann kann Sünde neben ihm, das funktioniert nicht. Sünde in mir, wenn er da draußen ist, das geht. Das merkst du gar nicht, dass es immer noch funktioniert, aber es funktioniert. Wenn er in dir ist, das geht nicht, das ist ein Widerspruch. Und wenn du zu ihm immer näher ziehst, umso immer wird es schwieriger, dass diese verschiedenen Dinge, die die Welt dir gibt und die du gelernt hast in der Welt und wie die Welt, wonach die Welt strebt, dass die in dir bleiben. Also, das Feuer fächern. Wenn ihr irgendjemand von euch irgendwas nicht ganz verstanden hat oder eine Frage habt, ich würde mich freuen, wenn das ein Dialog werden könnte. Der Glaube an seine Gegenwart, damit beginnt's. Es ist von uns dieser Glaube, das ist es und den schenkt ja auch Gott, aber der ist wie alles. Das ist etwas, was man pflegen muss, was man, wie man ein Kind pflegt, ein Baby wickelt es großzieht und Nahrung gibt, so ist auch der Glaube von uns etwas wie das Feuer, mit dem man, das man fächert, das wir pflegen müssen. Und der Glaube an seine Gegenwart, dass er in uns wohnt, das ist der Schlüssel zu allem. Davon bin ich überzeugt. Sind da Fragen, so setze ich mich hin. Okay, lass uns beten. Ach, lieber Herr, du hast uns das Gebet geschenkt. Besser als jedes Smartphone. Besser als jedes Kommunikationsmittel, was wir Menschen entwickelt haben. Besser selbst als Sprache, die wir miteinander sprechen, als Körpersprache, die mit denen wir einander signalisieren, dass wir einander mögen oder nicht mögen. Ist da etwas zwischen dir und uns, was du geschenkt hast, was einfach tief ist? Deine Gegenwart, Herr, und in dem Strom zu sein, der von dir fließt zu deinem Geschöpf, das du ja immer hältst. Du hast deine Schöpfung nie aus deinen Händen verloren. Was immer die Welt meint, dass sie dich nicht braucht, wie sehr sich und gründlich sie sich irrt. So lehre uns, Herr, wie du lebst in uns. So wie du, Jesus, gesagt hast, du tust nur das, was du den Vater siehst, tun siehst. So lehre uns, Herr, dass wir nur das tun, was wir sehen, dass du in uns tust. Lehre uns zu unterscheiden, Herr, deine Stimme von unserer Stimme. Lehre uns zu schweigen und lehre uns, unsere Stimme immer weniger zu erheben, um auf deine Stimme hören zu können. Herr, wir lieben dich und wir wollen diese Liebe wachsen lassen mit deiner Hilfe. Amen.